Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst. In den letzten Tagen, fast schon Wochen, haben wir bei uns so den Eindruck in verschiedenen Kreisen, dass Gott uns irgendwie auf ein Thema stupst, mit der Nase so drauf stupst, dass wir mal wieder mehr in den Blick nehmen sollten, dass wir mal wieder anschauen sollten, mit dem wir uns beschäftigen könnten mal wieder. Das ist das Thema. Ja, wer überrascht, die Bibel. Jörg hat es letzte Woche schon im Gottesdienst mal gesagt, sowohl im Predigertreff als auch im Gemeinderat, kommt von ganz unterschiedlichen Seiten gerade immer wieder dieses Thema auf, Mensch, gerade in dieser Pandemiezeit könnten wir doch uns wieder mal mehr mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Und dieses Anliegen oder dieses Ansinnen, diesen Eindruck nehmen wir gerne auf und haben im Predigertreff beschlossen, dass wir jetzt mal eine Reihe machen, eine vierteilige Reihe über das Wort Gottes. Damit werde ich heute beginnen und Reni, Heinz und Ewald werden in den nächsten 3 Wochen fortsetzen. Wir wollen das auch gern so machen, dass wir das Thema über das Jahr hinweg immer wieder mal aufnehmen und wir wollen gerne, das heißt Ewald und Jörg wollen gerne einen Bibelkreis machen, einen Online-Bibelkreis. Ich werde noch ein Bibelseminar anbieten. Also wir wollen gerne dieses Thema aufgreifen, diesem Eindruck auch nachgeben. Mit dem Gedanken einfach auch mal wieder zu sensibilisieren für die Bedeutung, die das Wort Gottes in unserem Leben hat. Wir wollen gern motivieren, sich mit der Bibel mal wieder neu zu beschäftigen, sich auf sie einzulassen, in ihrer ganzen Vielschichtigkeit. Und natürlich wollen wir auch ein Stück weit qualifizieren, Hilfe und Unterstützung geben, wie das Verständnis vielleicht erleichtert werden kann und wie man seine eigene Verständnis- oder Auslegungskompetenz etwas stärken kann. Mit dem Einstieg heute wird die Predigt etwas anders sein als sonst, weil wir uns ja eigentlich eine Ebene höher begeben. Also wir sprechen heute oder wir lassen heute nicht in erster Linie die Bibel selber zu uns sprechen, sondern wir sprechen über die Bibel. Deswegen bitte ich darum Entschuldigung, wenn es heute etwas anders vielleicht wird inhaltlich, als wir das sonst gewohnt sind. Wir leben ja in einer Zeit, in der unglaublich viel gesagt und unglaublich viel geschrieben wird. Wir werden in einer Weise mit Worten überschüttet, die es uns schon sehr schwer macht, das Wesentliche vom Unwesentlichen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Aber dieses Problem ist ja nun nicht neu. Der Liedermacher Clemens Bittlinger hat 1987, also vor 34 Jahren, eine Schallplatte damals noch in Vinyl veröffentlicht mit dem Titel »Schwer zu sagen«. Vielleicht kennen Sie die Älteren unter uns. Und viele dieser Lieder drehen sich da um die Bedeutung von Worten. Was mich damals beeindruckt hat, was ich mir abgeschrieben habe, und das ist einer dieser Sätze, die mich seither immer wieder begleiten, was mich damals beeindruckt hat, war ebenso ein kurzer Text auf der äußeren Plattenhülle. Da schreibt er, das Unsagbare dennoch zu sagen, ist das Anliegen, das mich als Liedermacher seit Jahren bewegt. Und dabei beunruhigt mich die Flut von engagierten Reden und Berichten, von Songtexten und Werbekampagnen, die selbst wertvolle Begriffe zu austauschbaren Worthülsen degradieren. Wohlgemerkt, das war 1987, vor 34 Jahren, da gab es noch keine E-Mails, da gab es noch keine Chats, da gab es noch keine Kurznachrichten und auch nicht eine überaus große Anzahl von Fake News. Und dann schreibt er eben weiter, in dieser Zeit der Inflation des Wortes ist es schwer geworden, überhaupt noch etwas Relevantes zu sagen. Und jetzt kommt der Satz. Wenn ich es dennoch wage, mich in den Strudel der vielen Worte einzubringen, so deshalb, weil ich in Jesus Christus die Quelle eines wirklich veränderungsschaffenden Wortes gefunden habe. Wenn ich es dennoch wage, mich in den Strudel der vielen Worte einzubringen, dann deshalb, weil ich in Jesus Christus die Quelle eines wirklich veränderungsschaffenden Wortes gefunden habe. Wenn wir uns heute Morgen und in den kommenden Wochen über die Bibel und den Umgang mit ihr Gedanken machen, dann nicht deshalb, weil sie spannende Geschichten oder kluge Ratschläge enthält, sondern weil sie den Anspruch erhebt, das Wort des einzigen, des lebendigen Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde an den Menschen zu sein. Dabei unterscheidet sich dieses Wort formal ja überhaupt nicht von anderen Worten. Es ist weder in einer himmlischen Sprache verfasst, noch in irgendwelchen besonderen Schriftzeichen niedergeschrieben. was die Bibel, was die Texte der Bibel von den vielen anderen Worten unterscheidet, die wir so miteinander austauschen, ist die Tatsache, dass sie eine schöpferische Kraft oder eine Veränderung schaffende Kraft in sich selbst tragen. Es ist nicht so, dass Gott spricht und dann, nachdem er es ausgesprochen hat, tut er es. In dem Moment, in dem Gott ausspricht, geschieht es. Wir lesen das schon am 1. Mose. Und Gott sprach und es war. Gott sprach und es war. Oder im Psalm 33, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Das heißt, im Wort Gottes selber steckt schon eine Kraft, die bewirkt, was es beschreibt. Auch wenn wir an unser eigenes Leben als Christ oder den Anfang unseres Lebens als Christ denken, dass wir heute an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben, ist auch schon selbst eine Wirkung des Wortes Gottes, das uns erreicht hat. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, nämlich durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Petrus nimmt hier ein Bild aus, das wir auch schon aus den Evangelien kennen, vom Gleichnis, vom Sämann her. Der Sämann geht aus und sät das Wort und das fällt eben auf unterschiedlichen Boden und es bringt unterschiedlich Frucht. Das Wort Gottes, erklärt Jesus dann, das ist es, das ist die Keimzelle. Das Wort Gottes ist das Saatgut unseres geistlichen Lebens. Der Glaube an Christus ist immer Frucht dieses Wortes und des Heiligen Geistes und niemals was, was wir uns aus uns selber heraus erzeugen. Als Keimzelle unseres geistlichen Lebens ist das Wort Gottes, wie wir es in der Bibel finden, wie es uns dort begegnet, aber nicht nur der Auslöser, sondern gleichzeitig auch die Grundlage und das Fundament unseres Glaubens. Es ist allein die Bibel, zumindest nach evangelischem Verständnis, allein die Bibel, das uns verbindlich vorgibt, was wir glauben, woran wir glauben und worauf wir unser Vertrauen setzen sollen, aber auch können, weil es eben vertrauenswürdig ist. Und deshalb ist die Bibel noch mehr. Sie ist nicht nur Keimzelle unseres Glaubens, sie ist auch nicht nur die Grundlage unseres Glaubens, sie ist auch Maßstab und Richtschnur für unseren Glauben. Wir haben ja letztes Jahr in einem sehr spannenden und aufwendigen Prozess ein Leitbild erstellt und ich bin richtig glücklich, dass wir das jetzt haben. Und in diesem Leitbild sind Leitsätze formuliert. Und schon der zweite Leitsatz heißt, wir orientieren uns an der Bibel als dem Wort Gottes. Und als Erklärung heißt es, wir betrachten die Bibel als Wort Gottes. Sie ist die zuverlässige Grundlage und verbindliche Richtschnur aller christlichen Theologie und Lebensgestaltung in der Nachfolge Jesu Christi. Das ist es, wozu wir uns bekennen. Und tatsächlich, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir ganz schnell, dass darin ja nicht nur ein paar Empfehlungen ausgesprochen sind, sondern ganz konkrete Vorgaben gemacht werden. Deswegen ist die Bibel auch immer gleichzeitig das Korrektiv, an dem sich unsere Überzeugungen und auch unser Handeln natürlich zu messen haben. Jörg hat es, finde ich, sehr schön letzten Sonntag mit dieser Bibelstelle aus Apostelgeschichte 17,10 aufgezeigt. Wir sollen sein wie diese Judenchristen in Beröa, also nicht auf der Bibelschule, ja, das PFP, sondern in dieser Stadt, die anhand der Schrift geprüft haben, in dem Fall des Alten Testaments, ob das, was da gepredigt wird, ob das, was an Überzeugungen weitergegeben wird, auch im persönlichen Gespräch, ob das dem entspricht, was Gott im Alten Testament offenbart hat. Und diese Orientierung am Wort Gottes, die ist für den Glauben außerordentlich wichtig. Die ist zentral für den Glauben. Denn der Glaube braucht, gerade in unseren Tagen, wo wir so viel hören, der Glaube braucht diese Orientierung, um nicht ins Beliebige abzugleiten. Und der Glaube, ja, das müssen wir so sagen, der darf und er muss sich tatsächlich messen lassen. Das kennen wir ja, das Thema Glaubenswachstum kennen wir ja. Aber es ist nicht die Größe des Glaubens, die wir messen. Da begehen wir manchmal einen Fehler, dass wir denken, es kommt auf die Größe des Glaubens an, er muss möglichst groß sein. Nein, im Mittelpunkt dessen, was wir messen sollten, steht die Frage, woran glauben wir denn? Und wie belastbar ist das Vertrauen zu dem, wozu wir uns bekennen? Viel, viel wichtiger als die Größe des Glaubens ist es, dass er im Einklang steht mit dem, was uns Gott in seinem Wort hier offenbart hat. Diese Verantwortung, unseren Glauben immer wieder neu an der Bibel zu überprüfen, ist auch der Grund dafür, und jetzt komme ich nochmal auf unser Leitbild, warum wir auch hier eine Passage aufgenommen haben. Ihr merkt, ich bin verliebt in dieses Leitbild, ich finde es richtig schön. Und da haben wir auf Seite 14, das möchte ich jetzt einfach auch nochmal sagen, einen Passus, der heißt, wir sehen jeden Gläubigen, in der Verantwortung nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Verkündigung darauf zu prüfen, ob sie dem in der Bibel geoffenbarten Wort Gottes entspricht. Und wir sind bestrebt, die hierfür erforderlichen Kompetenzen durch entsprechende Angebote zu vermitteln. Jeder ist gefragt, das, was er hört, auch das, was er selber weitergibt, immer wieder neu an dem zu prüfen und zu messen, was die Bibel vorgibt. Auch wenn ich euch heute Morgen etwas erzähle, dann seid ihr gehalten zu prüfen, ob es sich, wie heißt es in der Apostelgeschichte, denn so verhält. Dieser Abgleich von Glaube und Bibel setzt natürlich ein gewisses Verständnis und eine gewisse Kompetenz voraus. Und deshalb möchte ich euch da an der Stelle auch ermutigen, die Angebote, die Jörg, Ewald oder ich oder wer auch immer in den nächsten Wochen und Monaten machen, da tatsächlich auch anzunehmen. Heute Morgen möchte ich da einen ersten Einstieg machen und mich ein bisschen mit der Frage mit euch auch beschäftigen, was für einen angemessenen Umgang mit der Bibel denn wichtig ist. Und dabei geht es mir im Wesentlichen darum, auch mal Leitplanken aufzuzeigen, die wir beim Lesen, die wir beim Verstehen, die wir beim Auslegen der Bibel beachten sollten. Ganz grundsätzlich gilt, innerhalb oder außerhalb der Bibel, jeder Text hat seine Würde, die ihm nicht genommen werden darf. Jeder Text hat einen Anspruch darauf, so verstanden zu werden, wie er gemeint ist. Es geht nicht, dass wir einen Text umdeuten, weil uns der Inhalt nicht gefällt. Jeder Text hat seine Würde und wir haben ihn so zu verstehen, wie er gemeint ist, unabhängig davon, ob wir seinem Inhalt zustimmen oder nicht. Wir sind ja als Menschen Unikate, Einzelstücke, Originale, Individuen. Mit einer jeweils eigenen Persönlichkeit, mit einer eigenen Biografie und natürlich auch einem eigenen sozialen Umfeld, in dem wir aufwachsen. All diese Dinge, das wissen wir ja, all diese Dinge, die prägen uns. Die prägen auch unsere Vorstellung von Gott, unsere Vorstellung von der Welt, die prägen unsere Überzeugungen. Na, und die haben wir eben auch, diese Überzeugungen im Gepäck, wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen und versuchen zu verstehen, was Gott uns, was Gott mir durch sie sagen will. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen im Umgang mit der Bibel ist, oder einer der wichtigsten Punkte, dass wir die Bereitschaft mitbringen, den Text möglichst nicht an unsere Überzeugungen und Vorentscheidungen anzupassen. Ja, jetzt werdet ihr sagen, ja klar, natürlich, selbstverständlich. Wir gehen objektiv an die Bibel ran. Als Subjekt ist es sehr schwer, objektiv an die Bibel ranzugehen. Und trotzdem, Voraussetzung für ein gutes Bibelverständnis ist immer die Bereitschaft, seine eigenen Vorentscheidungen, Vorüberzeugungen mal zu betrachten, zu identifizieren und zu berücksichtigen beim eigenen Verständnis. Und dann eben die Bereitschaft, den Text unverändert zu lassen, auch wenn uns die Aussage möglicherweise nicht gefällt, wenn wir sie für schwer verdaulich halten oder wenn unsere Vernunft sagt, ist doch total unglaubwürdig. Ich habe ja im Rundbrief stand es ja, ich habe ja angefangen, oder wir, meine Frau und ich auch, haben angefangen, die Bibel jetzt mal nochmal in diesem Jahr durchzulesen. Und da fängt man bei 1. Mose an und bei Samuel. Und ganz ehrlich, da gibt es bei Mose, wenn ich an die Geschichte denke, mit dem Auszug aus Ägypten oder dem, was dem vorausgeht, das ist schon eine Herausforderung für den Glauben, für mich zumindest, muss ich ehrlich sagen. Ja, diese ganzen Plagen, dann kommen die Heuschrecken, dann sind sie wieder weg, dann wird es wieder Blut, dann werden die Stöcke hingeschmissen, es werden zu Schlangen. Ganz ehrlich, das ist meine persönliche Herausforderung beim Bibellesen, zu sagen, ja klar, selbstverständlich, so war das. Ihr werdet vielleicht andere Herausforderungen haben. Aber da an der Stelle möchte ich euch ermutigen, es ist immer besser, ehrlich dazu zu stehen, manche Dinge nicht glauben zu können, als den Text so lang zu modellieren, bis er in seiner Aussage den eigenen Überzeugungen entspricht. Und das ist gar nicht so weit weg. Wir erleben es immer wieder, dass eine Aussage so lang gebogen wird, bis sie zum eigenen Gottesbild oder Weltbild passt. Und da sind wir nicht außen vor. Ich habe einen Bibelkommentar daheim, ich sage jetzt mal nicht aus welcher Reihe, aber eigentlich ein sehr bibeltreuer Kommentar zum Buch Josua. Und da steht in der Einleitung drin, ich zitiere es mal frei, wir sollten aber nicht glauben, dass diese Schlachten tatsächlich so stattgefunden haben, in Klammer, denn Gott ist ja nicht so grausam, dass er die Völker vernichtet. In einem bibeltreuen Kommentar. Man könnte viele andere Beispiele noch aufzählen. Und ich verstehe das auch. Wenn ich jetzt gerade lese, ich bin jetzt bei Samuel, wie David diese Kriege, wer da alles niedergemetzelt worden ist. Und wo es heißt, es wurden Männer, Frauen und Kinder ausradiert. Da neige ich dazu, muss ich ehrlich gestehen, das irgendwie in einer Weise gerade zu biegen, dass es wieder zu meinen Vorstellungen passt, wie Gott denn da agieren soll. Aber es ist einfach nicht angemessen, so zu handeln. Also keine Anpassung der Aussagen an unsere Vorüberzeugungen. Und das andere, eigentlich liegt es auch auf der Hand, wir wissen das alle. Wer einen Science-Fiction-Roman für einen historischen Bericht hält, der liegt ziemlich daneben. Ja? Vielleicht kennt der eine oder andere von euch den alten Film Galaxy Quest. Ja, da kommen Außerirdische, weil sie irgendwelche Fernsehsendungen, Science-Fiction-Sendungen gesehen haben im All und haben das für historische Dokumente gehalten. Und daraus entwickelt sich der ganze Film. Ein großer Irrtum. Nein, es waren Schauspieler und keine Weltraumhelden. Wer einen Science-Fiction-Roman für einen historischen Bericht hält, liegt daneben. Genauso einer, der einen poetischen Liebesbrief für eine wissenschaftliche Abhandlung hält. Ja? Ich lege dir mein Herz zu Füßen, ich hole dir die Sterne vom Himmel. Nein, das sind keine wissenschaftlichen Aussagen, das sind Bilder. Es gehört zum grundsätzlichen Respekt gegenüber einem Text, dass man nicht mehr von ihm erwartet, als er uns anbietet. Es gehört zum Respekt gegenüber einem Text, dass wir nicht verstehen, was er gar nicht aussagen will. Und dass wir, ganz wichtig, keine Ansprüche aus ihm ableiten, die er uns selber gar nicht einräumt. Und das gilt auch für die Bibel. Wir sollten in unseren Erwartungen an die Bibel nicht über das hinausgehen, was sie selber über sich sagt. Und da möchte ich gerne das eine oder andere als Beispiel nehmen. Das erste, wenn wir mit dem Anspruch an die Bibel rangehen, dass sie wissenschaftliche Erklärungen zu Gott, zur Welt, zu Menschen gibt, dann überfrachten wir sie mit etwas, was gar nicht in ihrer Absicht liegt. Meine Güte, wie viel Streit gab es schon um den Schöpfungsbericht? Als ich zum Glauben gekommen bin, Anfang der 80er, da gab es, glaube ich, alle paar Wochen am Wochenende immer eine Veranstaltung Schöpfung oder Evolution. Das hing mir schon so zum Hals raus. Ich kann nicht sagen, als gäbe es kein anderes Thema mehr. Und das Schlimmste dabei, diese Diskussion, hatte ich den Eindruck, haben zu überhaupt nichts geführt. Wir dürfen nicht mit diesen Ansprüchen moderner Detailversessenheit an die Bibel rangehen. Die Bibel selber erhebt gar nicht den Anspruch, und das wage ich jetzt eine steile These, auf so eine vollkommene wissenschaftliche Exaktheit. Warum? Weil das gar nicht ihr Anliegen ist, weil das gar nicht ihre Botschaft ist. Ja, wir lesen, dass Herodes innerhalb von wenigen Versen einmal als König und einmal als Vierfürst bezeichnet wird. Also einer, der über ein Viertel des Reiches dort oder in Israel eben herrscht. Ja, das ist richtig, da kann man einen Widerspruch drin sehen. Aber darum geht es in diesem Text gar nicht. Jeder weiß, was gemeint ist. Gleiches gilt für die Aussprüche Jesu. Wenn wir in die synoptischen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas reinschauen, dann finden wir dort die gleichen Ereignisse, aber mit einem anderen Wortlaut. Das heißt aber nicht, dass die falsch überliefert sind. Also mit unserer modernen wissenschaftlichen, mikroskopischen Betrachtungsweise dürfen wir die Bibel nicht überfrachten. Es ist viel wichtiger, dass wir die Bibel auch in ihrer Vielstimmigkeit wahrnehmen und annehmen. Wir haben uns daran gewöhnt, von der Bibel zu sprechen. Und für uns ist die Bibel ein Buch. Aber nein, eigentlich ist sie das nicht. Sie ist nicht ein Buch, es ist eine Büchersammlung. Eine Sammlung von Büchern, wo die Autoren durchaus unterschiedliche Akzente setzen und unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Ich hoffe, ich liege nicht falsch, aber ich meine, es war vor allem Billy Graham, der amerikanische Evangelist, der immer wieder diese kurze Sequenz bracht, The Bible says, Auch meistens mit der Gestik, ja. Die Bibel sagt, David Wilkerson war auch so. Die Bibel sagt, ja, er hat natürlich recht, hatte und hat damit recht, weil hinter all den Schriften in dieser Buchsammlung, in dieser Bibliothek, natürlich Gott als der eigentliche Urheber steht. Und trotzdem ist es ganz so einfach nicht. Denn wie gesagt, die biblischen Schreiber bezeugen Gott durchaus aus unterschiedlichen Perspektiven und sie berichten von ihrem Hintergrund und von ihrer Denkweise und natürlich auch aus ihrer Zeit her. Inspiration bedeutet ja nicht, dass die Persönlichkeit der Verfasser ausgeschaltet worden wäre, so wie das beim Koran ein Stück weit ist, der diktiert worden sein soll, sondern dass Gott Menschen gebraucht hat, um sein Wort unter die Leute zu bringen. Und diese Verschiedenheit spiegelt sich eben auch in den Zeugnissen wider. Und Paulus formuliert anders als ein Petrus. Und Petrus ist ja echt an manchen Stellen ganz humorvoll, dass er sagt, naja, weil in den Schriften des Paulus ist manches viel schwer zu verstehen, aber er hat sich bemüht. Ja, also ganz ehrlich steht es nicht, aber so schwingt so ein bisschen mit. 2. Petrus 3,16. Im Bestreben, die Zuverlässigkeit des Wortes gegen solche Angriffe zu verteidigen, haben viele Christen, und da komme ich, glaube ich, zu einem wichtigen Punkt, die Grenzen enger gezogen und strengere Grundsätze aufgestellt, als die Bibel sie selber enthält. Das erinnert so ein bisschen an das, was die Juden gemacht haben mit dem Gesetz. Damit die Juden das Gesetz nicht übertreten, haben sie einen Zaun, sagt man, einen Zaun um das Gesetz gezogen. Das heißt, sie haben es verschärft, damit man auf gar keinen Fall das Gesetz übertritt. Und Ähnliches machen manche Christen auch mit der Bibel. Die ziehen die Grenzen viel enger, als die Bibel selber das tut. Sie begnügen sich nicht damit, die Bibel so zu sehen, wie sie sich selber sieht und sich an das zu halten, was sie über sich selber aussagt, sondern sie stopfen sie mit immer mehr Ansprüchen und Erwartungen voll, wie eine Weihnachtsgans, die dann gut gemästet goldene Eier legen soll. Und so tobt inzwischen ein recht heftiger Streit. Wir kennen das vielleicht alle um Begriffe wie die Irrtumslosigkeit, die Unfehlbarkeit, Verbalinspiration. Wo, und da positioniere ich mich mal, wo die Bibel selber auch nur von, nur in Anführungszeichen, von Zuverlässigkeit, von Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit spricht. Gerhard Meyer hat geschrieben in einem Hermeneutikbuch, wir sollten da unser Arsenal der Begriffe mal wieder kritisch unter die Lupe nehmen. Wenn wir das tun, wenn wir so verschärfen, dann tun wir der Bibel Unrecht und wir tun uns selber auch keinen Gefallen, weil wir in eine ganz gehörige Argumentationsnot kommen. Die eigentliche Gefahr an diesem Punkt ist die, dass die Bibel selbst nicht mehr nur die Grundlage unseres Glaubens ist, sondern selber zum Glaubensgegenstand wird. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt, dass die Bibel nicht mehr die Grundlage des Glaubens ist, sondern selbst zum Gegenstand des Glaubens wird. Aber es ist etwas, was Gott, glaube ich, nie im Sinn hatte, dass die Bibel ihn selber ersetzt. Ich kann es mir nicht anders erklären, dass die Originale der Bibel deshalb nicht erhalten sind. Die Frage habe ich mir früher aufgestellt. Warum diese ganzen textkritischen Dinger? Boah, wir haben mit Handschriften, 5000 Handschriften, überall nur Bruchstücke. Es gibt kein vollständiges Neues Testament, das wir haben. Warum hat Gott die Originale nicht einfach aufgehoben und gut ist? Ich glaube, da liegt eine Antwort drin, dass wir sagen, nein, die Bibel soll nicht Gott selber ersetzen. Erinnern wir uns an die Schlange in der Wüste. Ich springe jetzt mal ins Alte Testament. Ja, wir wissen, wie das war. Die Juden wurden von Schlangen gebissen. Gott hat gesagt, Mose, mach eher eine Schlange, da sollen sie drauf gucken. Und wenn sie da drauf gucken, als Symbol, dass sie sich an Gott wenden, der ihnen allein helfen kann, dann sollen sie geheilt werden. Hat funktioniert. Und was geschah im Laufe der Jahre? Die Schlange wurde selber zum Objekt der Begierde, sodass Gott irgendwann sagt, so, und jetzt wird sie zertrümmert. Die Schlange verweist auf Gott. Sie ist nicht Gott. Und das gilt auch wenn ich jetzt manchen vielleicht da entsetze damit, mit der Bibel. Ich liebe die Bibel, ihr kennt mich, ich liebe sie. Aber wir glauben der Bibel. Wir glauben nicht an die Bibel. Eine andere Spielart eines vielleicht fragwürdigen Umgangs mit der Bibel möchte ich nur kurz anreißen, weil da rede ich immer wieder drüber. Es ist einfach der Punkt, dass als Sammlung mehrerer Bücher sprechen die Bibel tatsächlich, ich habe es gesagt, immer in eine konkrete Situation herein und haben auch konkrete Adressaten. Der Ausleger gehört zunächst mal nicht zu diesen Adressaten. Ja? Alle Schriften der Bibel sind an andere Personen gerichtet. Das ignorieren wir manchmal und tun so, als wäre das direkt auf unserem Schreibtisch gelandet. Nein, das ist es nicht. Deshalb gehört zu einer angemessenen Bibelauslegung, dass der Ausleger zunächst mal nicht so tut, als wäre er in jedem Fall persönlich angesprochen und gemeint. Es gilt, das rüberzuholen, was uns auch gilt. Wir tun also gut daran zu prüfen, ob eine konkrete Textaussage aus dem Zusammenhang gerissen uns auch wirklich gilt. Und wir sollten es vermeiden, Verheißungen in Anspruch zu nehmen, die uns nicht gelten, oder womöglich Gott damit noch unter Druck zu setzen und das Ganze als Glauben zu verkaufen. Wir kennen ein schönes Beispiel, ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen, aber muss es nur erwähnen. In Matthäus 4, bei der Versuchung, wo Jesus vom Teufel versucht wird, er sagt, komm, spring noch runter, Gott hat doch im Psalm 91 gesagt, dir passiert nichts. Und Jesus sagt, stopp. Das ist keine angemessene Bibelauslegung. So geht's nicht. Und es ist auch kein Glaube, wenn ich da runterspringe, weil ich auf Gottes Wort vertraue, sondern es ist eine Anmaßung, weil das nicht für diesen Moment hier gegeben war, diese Verheißung. Die Bibel ist kein Scheckbuch, in das der Leser nur seinen Namen einzusetzen braucht und den er dann bei der himmlischen Bank gegen Wohlergehen, Gesundheit oder vieles andere eintauschen kann. Und deswegen gilt es sehr genau zu prüfen, was da tatsächlich für uns gilt. Wir dürfen vieles in Anspruch nehmen, aber es gilt es, das zu prüfen. Und das Dritte, viele Christen haben in ihrem Glaubensleben, auch darüber habe ich schon gesprochen, haben in ihrem Glaubensleben und in ihrer Glaubensentwicklung den Schritt vom Gesetz zum Evangelium noch nicht vollzogen, so wie viele Judenchristen damals sich auch schwer taten, auf die Befolgung der Tora-Regeln als Weg zum Heil zu verzichten. Und bei vielen Christen schlägt sich das, dass sie diesen Schritt nicht vollzogen haben, eben auch im Bibelverständnis nieder. Für sie beantwortet die Bibel in vielfältiger Weise vor allem die Frage, was soll ich tun? Und in vielen Fällen eben auch noch mit der unausgesprochenen Ergänzung, um Gott zu gefallen. Nein, so würden wir das natürlich nie formulieren. Aber lasst uns das doch mal reflektieren. Gehören wir nicht auch zu denen, die, wenn sie die Bibel aufschlagen, als allererstes sich fragen, was soll ich denn tun? Was will Gott von mir? Aber das führt nicht nur dazu, dass man möglicherweise ungern die Bibel liest, weil da gibt es dann doch vieles zu tun. Das führt vor allem dazu, dass die Beziehung zu Gott weniger von Liebe als von Gehorsam geprägt ist. Und dass nicht die Gemeinschaft im Vordergrund steht, sondern der Erfolg. Oder sagen wir es frommer, die Frucht des eigenen Tuns und des eigenen Glaubens. Und Gleiches können wir, Gott sei es geklagt, auch bei manchen Predigern beobachten, die die Bibel vor allem als Gottes Anweisung an den Menschen verstehen und so aus der Evangeliumspredigt eine Moralpredigt machen. Ich möchte euch wirklich auch wieder in diese Verpflichtung mit reinnehmen, zu prüfen, was gepredigt wird, und zwar bei jeder einzelnen Predigt. Ist es wirklich Evangelium, das noch gepredigt wird, oder driftet derjenige, der vorne steht, ab in eine Moralpredigt, wo es nur darum geht, was ich tun soll? Natürlich, die Bibel enthält eine Reihe von Aufforderungen und Anweisungen. Das lässt sich ja nicht wegreden. Ja, denken wir an die 10 Gebote, denken wir an die Bergpredigt, denken wir an die Botschaft der Propheten oder die Ermahnungen in den apostolischen Briefen. Aber diese Aufforderungen sind stets nachrangig gegenüber der eigentlichen Botschaft des Evangeliums. Immer nachrangig gegenüber der eigentlichen Botschaft des Evangeliums. Ja, jetzt werdet ihr vielleicht sagen, das ist halt wieder starker Tobak. Er sagt uns alles nur, was wir nicht tun sollen. Verrät die Fallen, in die wir nicht tappen sollen. Gibt es denn nicht irgendwas, was wir richtig machen können, was wir gut machen können? Doch, das gibt's. Es bleibt natürlich die Frage, was wir in positiver Weise da tun können. Und deswegen möchte ich jetzt an der Stelle und auch jetzt langsam aufs Ende hin, möchte ich auf das hinweisen, was ich persönlich für einen der wichtigsten Grundsätze bei der Auslegung und eines der zentralen Bekenntnisse in Bezug auf die Bibel verstehe. Das ist etwas, was mir persönlich wirklich stets, und ich glaube, ich kann das aufrichtig so sagen, vor jeder Ausarbeitung, vor jeder Predigt, vor jeder Exegese vor Augen halte. Auch vor Augen halte, wenn ich einen Bibeltext lese. Die Hauptaufgabe der Bibel als Gottes Wort besteht nicht darin, dem Menschen zu sagen, wie er zu sein hat, sondern ihm zu zeigen, wie Gott ist. Ich wiederhole es nochmal. Die Hauptaufgabe der Bibel als Gottes Wort besteht nicht darin, dem Menschen zu sagen, wie er zu sein hat, sondern ihm zu zeigen, und zwar auf vielfältige Weise, wie Gott ist. Ich möchte euch ermutigen, wirklich euch diesen Satz einzuprägen, ihn zu bedenken, ihn zu prüfen, aber natürlich, weil ich davon überzeugt bin, auch ihn anzuwenden und ihn einfließen zu lassen in euer Bibelstudium. Das schließt nämlich alles ein, was wir eben aufgezeigt haben. Die Bibel ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Sie ist auch kein Scheckbuch, in das ich meinen Namen schreiben kann. Und es ist auch kein Buch voller moralischer Regeln, die ich zu beachten habe, wenn ich Gott gefallen möchte. Die Bibel ist ein Buch, das uns mit Gott bekannt macht. Vor allem anderen hat die Bibel eine Wegweiserfunktion. Sie ist nicht selbst, wir haben es gesagt, Inhalt oder Gegenstand des Glaubens, sondern sie verweist auf jeder einzelnen Seite auf Gott als den Urheber des Lebens, als den Urheber des Heils und bezeugt ihn als den Erlöser der Welt, der den Menschen zur Gemeinschaft mit sich einlädt. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Bibel den Menschen wichtig nimmt. Gott sei Dank, auch das erkennen wir. Der Mensch ist wichtig in Gottes Augen. Der Mensch als Adressat dieser Schriften ist natürlich ein wesentlicher Faktor der biblischen Offenbarung. Zentraler Inhalt aber dieser göttlichen Offenbarung ist nicht der Mensch, sondern Gott selbst. Und deswegen möchte ich jetzt zum Schluss hin euch doch noch mit ein paar Bibelstellen bekannt machen, wenn ihr sie nicht kennt, also an sie erinnern, wenn ihr sie kennt, die das sehr deutlich machen. Die erste in Johannes, es gibt viel mehr, aber ich möchte es einfach nur ein paar deutlich machen. Johannes 5, Vers 39, da sagt Jesus zu den Pharisäern: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Da bringt er eine ganz schöne Beschreibung über das Alte Testament. Das Alte Testament zeugt von Gott, zeugt von Jesus. Sagt, wer er ist. In Johannes 17, im hohepriesterlichen Gebet, da merken wir, das ist wie so ein Rechenschaftsbericht Jesu an den Vater, kurz bevor das eben zu Ende geht. Da sagt er: Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, erkennen. Darum geht's. Gott zu erkennen und erkennen, das wissen wir vom Begriff her, vom Grundtext, heißt einfach Gemeinschaft miteinander auch haben. Darum geht's, sie sollen dich erkennen. Und dann sagt er als Rechenschaftsbericht: Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Das ist, darum geht's. Christus ist da, natürlich um am Kreuz zu sterben und aufzuerstehen, aber sein Auftrag ist es, den Menschen Gott bekannt zu machen. Und genau das ist auch der Auftrag der Schriften. Nochmal Johannes in 1,18, mit diesem großartigen Prolog. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Darum geht's. Und das griechische Wort für bekannt gemacht heißt exegesato. Exegese. Der hat ihn ausgelegt. Schrift, Auslegung heißt Gott darin erkennen. Und wenn wir noch eine Stelle von Paulus nehmen, ich schäme mich, Römer 1,16, folgende kennt ihr auch, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft, da sind wir wieder am Anfang, zum Heil jedem Glaubenden, denn, was wird darin offenbart? Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Gott offenbart im Evangelium seine Gerechtigkeit. Es geht also immer vorrangig darum, Gott durch die Schriften kennenzulernen. Deswegen möchte ich jetzt dann wirklich zum Schluss euch drei Fragen mitgeben. Es sind drei Fragen, die ich mir bei jeder Bibelauslegung, bei jeder Exegese stelle. Wirklich bei jeder. Und ich bin damit sehr, sehr gut gefahren, weil ich glaube, dass es auch eine sehr angemessene Weise ist, sich dem biblischen Text und seiner Bedeutung zu nähern. Die drei Fragen heißen, und zwar in dieser Reihenfolge: Was sagt der Text über Gott aus? Was sagt der Text über Gott aus? Die zweite Frage: Wie steht er zu mir? Was sagt der Text darüber aus, wie Gott zu mir steht? Und dann die dritte Frage erst: Was erwartet er von mir? Ich habe es angedeutet, wir werden einen Bibelkurs anbieten. Das ist das Herz dieses Bibelkurses, zumindest im praktischen Teil. Dass wir das betrachten, dass wir das einüben. Diese drei Fragen. Und die Reihenfolge dieser drei Fragen ist sehr mit Bedacht gewählt, denn sie zeigt gleichzeitig den Bedeutungsrang an. Es geht immer erst darum, was sagt der Text über Gott aus? Und dann, wie steht er zu mir? Das ist es, was Gott bekannt machen will. Und erst als Folge und als drittes und als Reflexion dieser ersten beiden Dinge kommt die Frage, was erwartet er von mir? Wenn wir das beachten, bin ich überzeugt, haben wir gute Chancen, uns den Reichtum des Wortes Gottes auf eine Weise zu erschließen, die ihm angemessen ist. Fassen wir also zusammen. Erstens, das Wort Gottes ist die Keimzelle, Grundlage und die Richtschnur unseres geistlichen Lebens und nimmt von dem her eine ganz besondere Stelle in unserem Glaubensleben ein. Sie ist nicht nur irgendwie Wort unter Worten, sondern das wirksame Wort Gottes. Zweitens, die Bibel ist die Grundlage, sie ist aber nicht Gegenstand und Inhalt unseres Glaubens. Wir glauben der Bibel, wir glauben nicht an die Bibel. Drittens, jeder Text, auch jeder biblische Text, hat seine Würde, die ihm nicht genommen werden darf. Das heißt in Bezug auf die Bibel, dass wir keine Ansprüche von außen an sie richten, die sie nicht selber formuliert. Dass wir sie zweitens nicht als Scheckbuch persönlicher Verheißungen missbrauchen. Und drittens, dass wir sie nicht als Gesetzbuch oder Verhaltenskodex missverstehen. Die Hauptaufgabe der Bibel als Gottes Wort, das viertens, besteht nicht darin, dem Menschen zu sagen, wie er zu sein hat, sondern ihm zu zeigen, wie Gott ist. Und was ich euch anbieten möchte, sind die drei Fragen in dieser Reihenfolge beim Auslegen. Was sagt der Text über Gott aus? Wie steht er zu mir? Und was erwartet er von mir? Ich wünsche euch viel Freude beim Bibellesen und Studieren.